eine lebendige Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist, siegt die Verheißung Gottes. Wir fahren etwas weiter heute Morgen in Bezug auf das Thema von dem Motto für das Jahr 2020, wo es hieß, am 5. Januar haben wir diesen Text gelesen: Ich glaube, ein Gebet zu Gott, zu Jesus. Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Markus 9, 24 haben wir die Predigt gehört am 5. Januar. Ich lese jetzt noch in Römer Kapitel 4 ab Vers 16. Römer 4, 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er, Gott, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Gott, der die Toten lebendig macht und ruft dem, das nicht ist, als wäre es da. Haben wir gelesen im Vers 17 hier. Als erstes jetzt sehen wir, zwei Geburten braucht es, um lebendig zu werden. Zwei Geburten, um lebendig zu werden. Durch die Verkündigung des Evangeliums kommen auch dort im Römerbrief zu dieser Zeit, kommen erst Juden zum Glauben an Jesus Christus und danach auch eben die Nichtjuden. Griechen werden sie genannt oder auch Unbeschnittene werden sie genannt, Heiden werden sie genannt. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist wohnt in ihnen und sie sind durch Gottes Wirken, nicht anders, durch Gottes Wirken sind sie geboren zum ewigen Leben aus Gott jetzt. Die Kraft Gottes, sie ist es, die Kraft Gottes wirkt in dem Heiligen Geist eine Wiedergeburt. Das heißt, eine Gotteskindschaft kommt zustande. Sie entsteht zum ewigen Leben. Und jeder Mensch ist eigentlich, wir alle, wir sind in die Gottesferne, in eine verlorene Welt hineingeboren als Menschen. Und dieser Mensch, so geboren, ist für Gott tot. so wie diese Knochen, von denen wir gehört haben, die Hesekiel, der Prophet, sieht, welche wohl mit Fleisch überzogen sind und wieder zu einem großen Volk werden, aber ohne Odem. Der Odem fehlt, das Leben fehlt. Aber Gott sagt, wir haben es gehört in Hesekiel, ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Hesekiel 34, 14. Die Wiederherstellung vom Volk Israel zum Leben aus Gott. Wie geschieht sie? Sie geschieht auch hier in zwei Etappen. Gerade im biblischen Zusammenhang auch mit Abraham ist die Rede von seinen Nachkommen, die gezeugt und in die Menschheit geboren werden, die Nachkommen Abrahams. Aber dort ist auch die Rede von der Geburt, zweite Etappe, zu einer ewig gültigen Gotteskindschaft. Wie geschieht jetzt diese Zeugung zur Gotteskindschaft? Der Heilige Geist setzt die Botschaft von Gottes Wort ein dazu. Wie ein Samen die menschliche Eizelle befruchtet, damit wirkt dann Gott das zweite noch, zweite Etappe, die Wiedergeburt des Menschen zur Gotteskindschaft. Die muss geschehen. Es heißt in 1. Petrus 1, Vers 23 ganz klar, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Es ist einfach wunderbar und erstaunlich, mit welcher Weisheit und Präzision Gott, der Schöpfer, zum Leben auf Erden die Befruchtung eingesetzt hat. Viel erhabener noch, viel erhabener wirkt Gott da, wo kein Leben ist, weil der Mensch von Gott erschaffen tot ist, getrennt von ihm durch die Sünde in der Welt und durch die eigenen Sünden in meinem Leben war ich getrennt von Gott, tot. Jetzt hört aber dieser Mensch die Botschaft Gottes. Die hört er. Und diese Botschaft Gottes richtet sich an ihn, den Menschen. Ich will dich segnen und dich zum Segen setzen, sagt Gott. Gottes Sohn wird als Mensch in die Welt geboren durch eine Jungfrau, Maria. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Darum, deshalb, ist hier nicht nur Buchstabe oder nur eine Rede, sondern hier ist die Allmacht Gottes zum Leben aus dem Tod, die Allmacht des Schöpfers. Und dazu braucht es aber einen guten Boden, wo der Same hinfällt. Dort, wo das Wort Gottes gehört wird und verstanden wird. Matthäus 13, Vers 23. Gott möchte, dass du hörst, ich auch, dass wir hören Gottes Wort und dass wir sagen, ja, Herr, ihm geben wir die Antwort. Es geht nicht zuerst darum, dass wir dem Menschen die Antwort geben. Nein, Gott, es ist sein Wort. Herr, ich habe gehört, ich will verstehen, ich bitte dich, lass es eindringen in mein Herz, ich habe verstanden. Damals hörte Abraham mit 99 Jahren Gottes Wort an ihn. Aber Gott gibt sich erst zu erkennen und was sagt er ihm? Er sagt, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig, sagt er ihm in 1. Mose 17, Vers 1. Und dann kommt's. Dann gibt Gott seine Verheißung, indem er einen Bund schließt mit Abraham. Er sagt, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren, sagt er ihm. Das war das erste, zwei Geburten zum Lebendigwerden. Das zweite, es ist Gottes Verbindlichkeit, Bund. Gottes Verbindlichkeit zu seiner Verheißung für Israel und für die Nationen der Welt. Gottes Verbindlichkeit, das ist über alles maßgebend. Was war das Wort Gottes an Abraham als Bund, Allianz mit ihm? 1. Mose 17, 5 steht, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram, erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der Menge, soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Von seinem ersten Reden, von da an schon, sein erstes Reden mit Abraham zeigt Gott, wie sein Segensplan ein Ganzes, eine unzertrennliche Kettenverbindung bildet. Durch alle Zeit hindurch, von Anfang an zeigt Gott das. Auch wenn die unzählbaren Nachkommen den Vorfahren folgen werden, bestehen die einen nicht ohne die anderen. Es gehört zusammen bis ans Ende der Zeiten. Die Nachkommen sind kein Ersatz der Vorfahren. Und die Vorfahren sind kein Ersatz für die Nachkommen. Geht nicht. Gottes erster Bund und Gottes neuer Bund durch den Sohn Gottes sind unzertrennlich. Schon in der Ankündigung an Abraham. Der Bund mit Abraham schließt den ersten und den zweiten Bund zusammen. Mit allem, was Gott erfüllen wird, bis ans Ende der Zeit. Im alten Bund, vor der Geburt Jesu also, sagt Gott durch den Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 11, Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Also ist gerade Jesus kein anderer als dieser eine Gott und Retter. Es gibt keinen anderen. Durch Jesu Opfertod und seine Auferstehung ist alles vollbracht, zum ewigen Heil vollbracht, alles. Heil für den Menschen, der Gottes Rettung annimmt. Hast du sie angenommen? Nimm sie an. Es gibt keinen anderen Retter. Das ist geschehen. Es ist vollbracht am Kreuz. Aber die Heilsgeschichte in der Zeit ist damit noch nicht erfüllt. Es ist vollbracht zum Heil jedes Menschen am Kreuz. Aber die Heilsgeschichte geht bis zum Ende noch. Und darum wirkt Gott immer noch in der Gnadenzeit. Gnadenzeit, wo der Heilige Geist zur Erfüllung des Bundes mit Abraham immer noch wirkt. Seine Verheißung geht in Erfüllung, Gottes Verheißung, weil er selbst sie erfüllt, indem er sagt, auch bis in die Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 8, er sagt, ich bin der Anfang und das Ende, der da ist, der da war und der da kommt. Schon durch Jesaja stellt sich Gott vor, er sagt, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Er sagt in Jesaja, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Jesaja 44, Vers 6. Gott spricht hier in der Erfüllung seines Heilsplans immer wieder vom Geheimnis seines Wirkens. So zum Beispiel in Römer 11. In Römer 11 ab Vers 25 ein Beispiel. Er sagt: Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis seines Wirkens unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Gottes Geist lässt uns wissen durch das Schreiben des Apostels, dass er seinen Plan erfüllen wird, wie schon Abraham verheißen, mit den Nationen dieser Welt, aber auch mit dem Volk Israel, aus dem das Heil kommt für die Welt und die Nationen, durch den Messias. Von den Juden heißt es in Römer 11, 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen aus den Heidennationen, um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber sind sie Geliebte der Väter willen. Wir sehen, wie das zusammengehört. Gottes Plan. Wenn man einer Pflanze die Wurzel abschneidet, was passiert mit ihr? Sie hat kein Leben mehr. Sie stirbt. Sie hat kein Leben mehr. Dann gibt es die Pflanze nicht mehr, weil sie tot ist. Wenn es keinen Anfang einer Sache gibt, dann gibt es auch kein Ende. Und wenn es kein Ende gibt, dann bleibt alles unvollkommen, unbeendet. Gott nennt sich selber in 2. Mose 3, Vers 16, er nennt sich Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und in der ganzen Genealogie des Messias zieht sich Gottes verbindliches Bund, Gottes verbindliches Wirken hindurch. Mit und über Israel für alle Nationen. Gottes Verbindlichkeit zu seiner Verheißung. Das war das Zweite. Jetzt das Dritte. Gott vermag es zu tun. Was er verheißt, das ist so stark. Er vermag es zu tun und deshalb wird es geschehen. Nicht der Mensch vermag es zu tun. Gott vermag zu tun. Und die Verheißung erfüllt sich. Römer 4, Vers 21 steht das. In Römer 4, 16 steht geschrieben, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ein Beispiel aus dem Evangelium in Matthäus 8, Vers 5 bis 11, lesen wir von einem römischen, also einem Nichtjuden, einem römischen Hauptmann, welcher zu Jesus kommt und bittet Jesus, seinen kranken, gelähmten Knecht zu heilen. Er sagt zu Jesus, dieser Hauptmann, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Matthäus 8, Vers 8. Der Glaube des Hauptmannes war seine totale Unterstellung der Autorität Gottes, Jesu. Er unterstellt sich dieser Macht, die jetzt zu gebieten hat, damit sein Knecht geheilt wird. Und was bezeugt Jesus vor der versammelten Menschenmenge? Er sagt Jesus, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, und jetzt beruft er sich wieder auf Abraham. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Als Gott die Geburt von Isaak ankündigte, war bei Abraham und bei Sarah nicht mehr zu hoffen auf Nachkommenschaft. Wenn wir den Ablauf der Dinge, zum Beispiel in 1. Mose 17, Vers 16 und folgende zur Kenntnis nehmen, dann wird uns dort etwas gezeigt. Es wird uns gezeigt, wie Abraham und Sarah reagieren, als die Verheißung Gottes ihnen gegeben wird. 1. Mose 17, 17 zum Beispiel, Abraham fiel auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Von Sarah wird uns auch gesagt. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. 1. Mose 18, Vers 12 steht das. Wir dürfen uns die Frage stellen mal, wie stand es eigentlich damals, wie stand es damals mit dem Alter? Von der ursprünglichen Schöpfung des Menschen ausgehend mal, lesen wir in der Bibel schon in 1. Mose 11, ab Vers 10, dass die ersten Generationen mehrere Jahrhunderte lebten. Und es heißt, sie zeugten ihre Nachkommen schon ab dem 30. Lebensjahr. Sie lebten anfänglich noch bis über 400 Jahre, steht geschrieben. Aber wir stellen fest, die Lebensjahre der folgenden Generationen bis zu Abraham, die nahmen dann sehr schnell ab. Nahor, der Großvater von Abraham, der zeugte den Terach. Den Vater Abrahams erzeugte ihn Nahor, als er 29 Jahre alt war. Danach, heißt es, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, 1. Mose 11, 25. Terach zeugte Abraham, als er 70 Jahre alt war und lebte insgesamt 205 Jahre, heißt es in 1. Mose 11, 32. Wir merken dann, dass die Lebenserwartung in der Generation Abrahams noch absinkt. Mit 100 Jahren hatte Abraham aus seiner Sicht, keine Erwartung mehr auf Kindersegen und Sarah mit 90 Jahren auch nicht mehr. Sarah starb, heißt es, im Alter von 127 Jahren, 1. Mose 23, 1. Und Abraham wurde 175 Jahre alt, 1. Mose 25, 7. Aber der verheißene Sohn Isaak wurde geboren, als Abraham 100 Jahre alt war. Gott vermag zu tun, was er verheißt. Wir haben es gehört. Es steht geschrieben, Römer 4, Vers 18, wir dürfen uns die Frage stellen, Gott, der die Toten lebendig macht und ruft, was nicht ist, als wäre es da, ist er nicht fähig, das hinauszuführen, der das Leben schafft? Auf was beruhte denn bei Abraham und Sarah das Zeugnis ihres Glaubens dann? Sie lachten ja. Auf was beruhte denn bei Abraham und Sarah das Zeugnis ihres Glaubens, obwohl sie auf die Verheißung hin erst lachten? Es heißt nämlich in Römer 4, Vers 18, ich lese es noch einmal, Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und es heißt, er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Römer 4, Vers 19, 20. Wir haben schon festgestellt, Gottes Verheißung hatte nur Bestand in seinem Bund, Gottesbund mit Abraham. 1. Mose 17, Vers 1. Dort steht, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, Gottes Treue. Gottes Treue ist seine Allmacht und die Verbindlichkeit zu seiner Verheißung. Er tut es. Da, wo der Mensch total unfähig ist. Gottes Treue, seine Allmacht und Verbindlichkeit. Es heißt in 1. Mose 19, Gott vermag zu tun, was er verheißt. Und nach der Verheißung, noch vor der Geburt des Isaak, geschieht noch vieles. Da geschieht noch einiges, 1. Mose 19. Was kommt in 1. Mose 19 vor? Vor der Geburt des Isaak noch? Das Gericht über Sodom und Gomorra. Dann ein kurzer Aufenthalt von Abraham und Sarah als Fremdlinge in Gerar, wo der König Abimelech Sarah entführte sogar, weil Abraham sie als seine Schwester und nicht als seine Ehefrau vorstellte, 1. Mose 20. Aber Gott stellt sich dagegen und bewahrte die Ehe von Abraham und Sarah. Wie und wo kommt es denn zum Ausdruck, dass Abraham nicht schwach wurde im Glauben, wo er doch erst auf seinen Leib und sein Alter achtete und lachte, als er die Verheißung hörte? Wie und wo legte er dieses Verhalten ab? Darum geht es. Wie und wo legte er dieses Verhalten ab? Mit dem Bund zwischen Gott und Abraham sollte nämlich ein konkretes Zeichen des Bundes, eine Markierung gesetzt werden. Nicht der Mensch kann die Verheißung wahrmachen. Ist uns das klar? Nicht der Mensch, sondern Gott macht die Verheißung wahr. Im Leben dessen, der sich seiner Autorität und seiner Macht unterstellt. Abraham und seine männlichen Hausgenossen sollten sich der Beschneidung unterziehen. Es heißt in 1. Mose 17, Vers 10, das ist aber meine Verbindlichkeit, mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Nach diesem Befehl, samt der Verheißung der Geburt Isaaks, lesen wir nach diesem Befehl, dieser Markierung, als Gott mit Abraham ausgeredet hatte, ja, Gott wird dann auch still. Er hat gesprochen. Jetzt geht's worum? Willst du drauf hören? Als Gott mit Abraham ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Jetzt hätte vielleicht so mancher protestiert und versucht, hin und her zu diskutieren. Könnte man nicht ein anderes, angenehmeres Zeichen des Bundes einsetzen? Der Bund könnte doch auch sogar ohne Zeichen geschehen, meint vielleicht der Mensch. Jeder Bund Gottes mit den Menschen beruht auf der Absage, eigene Wege zu gehen. Im Hin und Her diskutieren will der Mensch eigene Wege finden, Gottes Verheißung wahrzumachen. Und wegen der Beschneidung, als Beispiel zur Zeit Mose, wegen der Beschneidung machte die Frau von Mose, Zipora, die Frau von Mose, ihrem Ehemann einen Vorwurf. Sie sagte, du bist mir ein Blutbräutigam. 2. Mose 4, 26. Noch einmal, jeder Bund von Gott eingesetzt hat Zeichen. So auch der Bund der Ehe zwischen Mann und Frau durch den offiziellen geschriebenen Bundvertrag vor der zivil anerkannten Autorität und vor Zeugen wird uns durch die ganze Bibel gezeigt. Ein Zeichen gesetzt. Als Gott ausgeredet hatte, erhob er sich hinweg von Abraham und es steht geschrieben, am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. und alles, was männlich war, in seinem Haus, daheim, geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. 1. Mose 17, 26, 27. Das Zeichen des Bundes mit Abraham ist ein Vorschatten. Sehr wichtig. Das Zeichen des Bundes mit Abraham ist ein Vorschatten dessen, was der Sohn Gottes erduldete am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus verblutete, gekreuzigt, die Hände, die Füße, seine Seite durchstochen. Er verblutete. Er gibt alles hin. Wir wollen manchmal immer so Wohlgefühl. Und es darf uns nicht schlecht gehen. Gefällt mir alles. Es muss mir immer gut gehen. Sonst nützt der Glaube nichts, nicht wahr? Bin ich bereit zu leiden um Jesu Willen? Ja, Gott will uns zeigen, dass es gilt abzulegen. Abrahams Kinder damals wie heute sollen leben. Sie sollen leben. Durch Jesus Christus kommt Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Römer 4, Vers 17. Es geht darum, dass auch wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Römer 4, 24. Und zum Schluss zitiere ich Kolosser 2, 11. Eine so klare Aussage. In ihm, Jesus Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Merkst du in deinem Leben, darf ich merken, ja, da will der Herr beschneiden. Muss ich mich immer so wohlfühlen? Muss mir immer alles so angenehm sein? Gott will mich auch in Zucht nehmen. Er meint es gut mit mir. Und er will seine Verheißung wahr machen in meinem Leben. Das lässt er nicht außer Augen. Und er hat die Macht dazu, er hat es verheißen, er führt es hinaus. In ihm, Jesus Christus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr, so ist sie geschehen, diese Beschneidung, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Kolosser 2, 11. Das Ja und das Amen zu allen Verheißungen Gottes. In deinem und meinem Leben, dieses Ja und dieses Amen zu den Verheißungen Gottes ist Christus in dir und in mir. Ist er da? Sind wir dieser Autorität unterstellt? Sind wir bereit, uns beschneiden zu lassen? Abzulegen, wo der Mensch, das Ich, immer das Sagen haben will, im Zentrum steht. Ablegen. Jesus ist gestorben, um diesen Roland ins Grab zu nehmen, mit seinem Ich, damit Jesus lebt in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb ist es eine lebendige Hoffnung. Wir beten. Lob, Dank und Preis dir, der du mitgehört hast, Herr Jesus Christus. Wer sind wir Menschen? Du führst deinen Plan hinaus. Wir beten dich an und wir kommen ganz neu zu dir, Herr, und bitten dich, ja, vergib, Herr Jesus, wo wir in unserem Wesen, in unserem Benehmen, in unserem Denken unser eigenes Menschliches so in den Vordergrund gestellt haben, wo wir doch berufen sind zu der Beschneidung in dir, Jesus Christus, damit deine Herrschaft, dein Leben, damit deine Befreiung, damit auch dein Friede, die Vergebung, die Versöhnung, ja alles, was uns in dir geschenkt ist, Herr Jesus, damit dies unser Reichtum sei. Herr, schenk es einem jeden von uns. Gib doch Gnade. Wir danken dir, dass dein Name gepriesen wird, Herr Jesus, und wir preisen dich, dass du diese Verheißung, die du den Vätern gegeben hast, hinausführst durch die Zeit, bis ans ewige Ziel der Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, dass wir unterwegs sein dürfen, auch jetzt wieder im neuen Jahr, die Tage, die du hinzusetzest, Herr Jesus, und wir freuen uns in dir, denn wir dürfen deiner Allmacht vertrauen. Was du verheißen hast, das vermagst du zu tun. Und wir wollen uns so, Herr, deiner Autorität unterstellen. Amen.